andere Liga. Der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist heute der wunderbare Fabian Weber-Ruch. Und wir haben noch einen Gast, den wir nachher einführen. Hallo Weber, wie geht's? Und wo bist du?
Guten Tag Sven, mir geht's gut, außer dass ich vorhin wieder kleine technische Probleme hatte. Ich habe schon ein bisschen Ärger eingebrockt. Mir geht's gut, ich bin daheim in Bern. Es ist sehr heiß. Wo bist du?
Ich bin immer noch in Newark. Also in Newark bin ich, nicht in New York, aber natürlich sehr nahe davon. Nach dem Final gestern habe ich es nur ins Hotel geschafft und noch nicht raus. Es war ein langer Tag. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, wie das Wetter draußen ist. Die Sonne scheint, glaube ich. Das kann man glaub sagen.
Erzähl mir schnell Feedback vor der letzten Folge, vor dem Finale. Was hast du gehört?
Nicht so viel wie du wahrscheinlich. Wir haben ein schönes Twitter-Bild bekommen von unserem Mount Rushmore, wo wir zwei drauf sind. Habe ich sehr herzlich gefunden. Wirklich sehr viel bedeutet. Und du hast natürlich immer mit den Argentinien. Ich glaube, das war schon ein grosses Thema gewesen, allgemein. Aber sonst habe ich nicht gross noch etwas zu sagen. Hast du anderes Feedback noch bekommen?
Nein, ist schon so. Argentinien besprechen wir ja jetzt gut. Wir waren streng gewesen, aber wenn wir das Finale haben angeschaut gestern, sind wir, glaube ich, zu Recht relativ streng mit ihnen gewesen, oder?
Würde ich auch sagen. Ich glaube, mit dem können wir auch loslegen. Oder Randsportarten, klassische Randsportarten, wenn wir natürlich auch noch erwähnen. Super League. Nein, natürlich, du der Franz, hast du ja unser Notizblättchen aufgeschrieben.
Was ja, wir nächste Woche. Ich finde, die Super League Randsportart ist ein guter Übergang zu unserem Gast, den du jetzt gerade kolossal einführst, oder?
Ja, da jetzt am lauschen bei uns ist der Dani Gigax, unser WM-Experte von 20 Minuten, wo die Super League natürlich einen grossen Einfluss wird haben beim FC Luzern, wo er als Co-Trainer wird agieren auf die Saison. Und nachdem er uns die Nazi so gut analysiert hat und die WM allgemein mit 20 Minuten, haben wir gedacht, ist doch das Perfekte, dass wir noch einladen in unsere Folge, in unsere WM-Bilanz-Folge. Hallo Dani, wie geht's und wo steckst du?
Hallo zusammen, mir geht's gut. Ich bin wieder daheim. Ich bin gestern von Mexiko heimgekommen. Ich bin mit der Familie eine Woche in Mexiko gewesen. Ist noch interessant, die Mexikaner zu beobachten, wenn Argentinien spielt. Sie sind für jede andere Mannschaft gewesen, außer für die Argentinier. Also die Sympathie ist dort klar verteilt. Nein, aber ich bin schnell eine Woche weg gewesen und jetzt wieder da und jetzt freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Fußballlose Zeit gibt es ja irgendwie nicht, sondern ja. Aber ich habe natürlich gestern Abend auch das Finale und alles, was rundum alles passiert ist, was sehr speziell auch war. Und von denen her. Nein, aber jetzt wieder im Lande. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, bist du da. Ich habe übrigens auch so ein schönes Video gesehen auf sozialen Medien im Finale, wo ein Mexikaner mit dem Mexiko-Libri vor dem Argentinien rumwedeln ist und sich über den lustig gemacht hat, für Spanien feiert und dann der Argentinier gar keine Freude hat. Dann kommt, zieht er auf einmal die rote Karte, der Mexikaner, und zeigt sie so einem Argentinier. Grossartige Szene. Also, ich wirklich glaube, die Sympathie auf der Welt hat Argentinien die WM sicher nicht eingespielt. Wie es der Febo ja immer schon gesagt hat, als sogenannter Brasilianer.
Gut, ich muss mir Dani vielleicht sagen, genau, wenn ich das nicht weiss, ich bin natürlich ein riesengroßer Brasilien-Freund, seit ich ganz ein kleiner Bub bin. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dass die Argentinier nicht unbedingt meine Freunde sind.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Hast du als Bub ein Team gehabt, das du mitgefiebert hast?
Ja, natürlich. Durch das, dass es ziemlich lange schweizlose Turnierzeit ja gegeben hat, auch in meinen jungen Jahren, war ich Holland-Fan gewesen. Natürlich mit dem Trio Van Basten, Kühli, Dreikart dort, ich weiß nicht, ich hatte so einen orangigen Liebling und auch sonst irgendwie, ich weiß nicht. Deutschland irgendwie nicht, von dem her war ich einfach Holland-Fan gewesen und...
Ja, da haben sich zwei gefunden. Ah. Deutschland, ja. Das höre ich natürlich nicht so gern. Aber kommen wir mal zur WM über. Wie hast du die WM, also einfach mal eine kurze Analyse von dir, wie hast du die WM verfolgt und wie hast du die WM gefunden allgemein, Dani?
Ich habe sie eigentlich überraschend gut gefunden vom Fußballerischen her, muss ich sagen. Ich hätte schlechtere Matches erwartet, weil... Ja, du schaust es natürlich halt auch ein bisschen immer ein bisschen von der Spielerseite an und du denkst halt einfach, wow, es ist eine lange Saison und so viele Matches und keine Ahnung, gibt es wohl den Gianni Infantino irgendwie aufhauen auf 460 Länder. Also man weiß nicht, wo kommt das irgendwo, geht das irgendwie auch noch an. Und von dem her muss ich sagen, jetzt auch gegen hinten raus, gegen Ende von dem Turnier, also auch das Spiel um Platz 3 war wieder total crazy gewesen. Und ich bin eigentlich von dem Match her wirklich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine gute WM gibt. Mit so vielen Goal.
Ja, man sagt ja so ein bisschen WM, nicht so viele Innovationen, weißt du, auf taktischer Ebene, wo sie ja weniger Zeit haben, Trainer vielleicht Sachen einzustudieren als im Club. Wenn du jetzt als Trainer auf die Spiele hast geschaut, was ist dir vielleicht am meisten aufgefallen? Oder auf welche Trainer schaust du am meisten? Wer findest du spannend zum Beobachten?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe wirklich auch als Fußballfan habe ich das wirklich auch geschaut, sondern weniger jetzt bin ich jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. Aber mir haben automatisch die Mannschaften gefallen, die eher ein Risiko genommen haben, die ich gegen vorne gespielt haben, die vielleicht, wie du schon sagst, weil halt Trainer vielleicht auch einfach zu wenig Zeit haben, taktisch ein bisschen weniger verfolgt haben, sondern mir halt einfach auch ein bisschen attraktiv haben wollen zu shooten. Also, ein gutes Beispiel ist jetzt das gestern Abend. Ich meine, klar, es geht um vieles, um den WM-Titel, keiner will eigentlich sollte man nicht fluchen, wenn man das Scheißfinale eigentlich nicht selber verlieren, wenn man im Finale ist, aber weniger so taktisches Geplänkel. Weißt, für mich gibt es immer taktisches Geplänkel und es gibt wirklich Ballbesitzfußball, wo auch wirklich interessant sein kann. Und wenn dann die Mannschaften hinten reingestanden sind und wirklich überhaupt nicht probiert haben, das ist mir dann schon eigentlich mehrheitlich auf den Sack gegangen. Von dem her habe ich das Spiel um Platz 3 und 4 wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja, auch wenn man schon ein bisschen gemerkt hat, dass wahrscheinlich ja, der Fokus ein bisschen weniger da war und man hat einfach offensiv ein bisschen das machen können. Ich habe das Gefühl, von der Chance her, du hättest eigentlich 20 Goal können machen in dem Finale, in dem Spiel um Platz 3 und 4. Aber es war einfach cool gewesen, zum Zuschauen als Fußballfan.
Ja, ich glaube, 19 Schüsse auf beiden Seiten zum Schluss gegeben. Ich meine, England hat, also ich habe das Spiel auch mitgegangen, dass ich habe zuerst gedacht, oh nein, Spiel um Platz 3, das müssen wir abschaffen, weil sie an der EM gibt es ja schon länger nicht mehr. Dann habe ich das Spiel gesehen und dachte, eigentlich könnte es auch geil sein, weil halt beide, vor allem England, wo die WM nicht aufgefallen ist, mit attraktivem Fußball nach vorne, trotz der vielen Qualitätsspieler, dass sie vielleicht beide Vollgas gegeben und genau so ist es dann gewesen. Also es war wahrscheinlich das beste Spiel von dieser WM gewesen. Man muss aber immer, eben, wie du gesagt hast, im Hinterkopf haben, es ist dann im Kopf der Spieler vielleicht auch nicht ganz so, ja, also du hast ja nach dem Spiel gesehen, ob jetzt Frankreich ist, egal, ob sie jetzt Vierte geworden sind oder Dritte. Ich glaube, die Engländer hat das noch mehr bedeutet, dass sie Dritte werden. Ich glaube, der Tuchel hat auch kurz Angst um den Job gehabt, nachdem sie 4-0 geführt haben und auf einmal startet der 4-3 und eigentlich haben sie die Chance aufs 4-4. Weil wenn sie das noch weggegeben hätten, glaube ich, wäre nicht mehr gut gekommen in England. Aber es war ein mega geiles Spiel gewesen und alle haben gewusst, oh nein, der Finale, der wird komplett etwas anderes sein. Der Finale wird einfach 90 Minuten lang oder noch eben 120 Minuten lang Zerstörfußball von einer Seite sein. Leider, trotz ganz vielen Qualitäten. Aber am Schluss ist wahrscheinlich das richtige Team Weltmeister geworden, oder Febo?
Ja, ich möchte noch etwas zum Beispiel Platz 3 sagen, wo ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin in einem Festchen eingeladen und habe gefunden, das ist ein strafaufgabtes Spiel. Beide Mannschaften schießt es total an, die sind niedergeschlagen, in der Halbfinale verloren, ihr Ziel verfehlt. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, habe ich das Spiel ausgelassen, aber das hat mich wirklich überhaupt nicht gezogen, wie man ja heute sagt. Aber offenbar, wenn man dann den Finale angeschaut hat, einen Tag später, war etwas los gewesen, muss man also sich zugeben.
Es hat schon ein bisschen Fußballsache. Ich meine, wenn man Olympische Spiele anschaut, dort verlierst du ein Halbfinale, dann hast du noch ein Basenduell, ich sage mal im Judo oder irgendeine andere Sportart, dann hat das schon eine ganz andere Bedeutung als in einer WM. Es ist schon eine Fußballsache. Ich glaube, überall anders ist es schon eher etwas Größeres, wenn du noch ja, WM-Dritter wirst. Und sie kommen ja Medaillen über. Also es ist nicht so, dass sie nichts hast davon.
Logisch. Ja, Frage vor Woche: Ist Spanien verdienter Weltmeister? Ist es das beste Team von WM? Fragen doch den Experten zuerst.
Also ich habe wirklich am Anfang von der WM ich gedacht, dass es Frankreich macht. Wie wahrscheinlich viele andere auch. Mega langweilig. Aber ich habe dann schlussendlich wirklich auf Spanien getippt. Weil sie A, mir den besten Eindruck gemacht haben. Auch über das ganze Turnier aus. Jetzt unabhängig von dem, dass sie irgendwie nur ein Goal bekommen haben in der ganzen WM. Aber ich finde, so die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, finde ich, vielleicht mit Ausnahme vom ersten Spiel gegen Kap Verde, aber ich finde, du hast gemerkt, sie können das Tempo vom Spiel diktieren, können mit dem Gegner auch ein bisschen spielen. Es sind irgendwie nie grosse Gefahr reingelaufen. Und ja, außer vielleicht gestern, die letzten paar Minuten, finde ich, sind sie auch gestern mit Abstand die bessere Mannschaft gewesen. Und also ich bin wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten auch. Also für mich ist das der verdiente Weltmeister.
Ich möchte nur sagen, ich glaube, als Nation hat die Schweiz alles richtig gemacht. Man muss, glaube ich, das erste Spiel nicht so gut spielen, um Weltmeister zu werden. Man hat es ja probiert gegen Katar, hat leider jetzt am Schluss nicht geklappt. Ich bin immer noch ein bisschen am Traurig gestern, dass nicht die Schweiz an dieser Stelle war für Argentinien, weil es wäre definitiv möglich gewesen. Definitiv wäre das möglich gewesen. Aber zum Thema Spanien, ich meine, man darf nicht vergessen, Kap Verde ist besser gewesen, als man gemeint hat am Schluss. Es war jetzt nicht so gewesen. Man hat zuerst gedacht, ja, Spanien, Kap Verde, skandalös, dass sie da kein Goal anbringen. Aber Kap Verde hat am Schluss sind doch im WM-Achtelfinale gestanden, in der Verlängerung gegen Argentinien. Also ist nicht ganz so aus dem Neu gewesen. Und die haben halt den Vosinha im Goal, gell, Febo, der beste Goalie vom Turnier. Und an dem kann man mal scheitern. Und sonst würde ich schon sagen, Spanien hat die Art und Weise im Fußball mag nicht immer schön sein, aber sie ist halt immer dominant auf eine Art und Weise. Eben, sie lassen wirklich nur das zu, was sie eigentlich wollen. Man kann jetzt wirklich die letzten paar Minuten von einem Spiel muss man halt manchmal aussetzen, weil dann ist eh alles Vollgas-Fußball von einer Seite. Auch wenn du in Unterzahl bist, dann gibst du einfach alles, haust die Ball führen. Dann kann immer wieder eine heikle Szene entstehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, haben sie jedes Spiel dominiert. Auch Kap Verde natürlich. Ich meine, die müssen es eigentlich auch gewinnen. Wenn der Ferran Torres sollte sein Goal schiesst, dann gewinnen sie das Spiel auch. Es ist wirklich von mir aus gesehen, ist es das beste Team der WM gewesen. Jetzt über die ganzen 8 Spiele sind es jetzt, glaube ich, oder?
Ja, also es ist eigentlich noch spannend, dass Spanien, wo sie zuerst mal Weltmeister wurde, haben sie den ersten Match gegen die Schweiz verloren, wo sie dann Weltmeister wurden. Übrigens 4x1-0, wenn ich mich nicht irre. Also schon dann nicht unbedingt wahnsinnig Spektakel in der K.O.-Phase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und diesmal, ich habe ja immer gesagt in den letzten Wochen, mir eigentlich gefallen mir die Spanier nicht so zum Zuschauen, wo sie halt sehr kontrolliert sind, sehr ballsicher, aber sie haben jetzt ein riesengroßes Spektakel abgeliefert. Aber das meiste Stück war durch das Halbfinale, finde ich, wo sie für mich das beste Team von dieser WM einfach dominiert haben. Die Franzosen keine Stiche hatten. Und gestern, also im WM-Finale, es hat nur eine Mannschaft Fußball spielen, es hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt. Und ich habe ja vor dem Finale so ein bisschen gesagt, ich habe gewisse Sympathien für die Mentalität, für den Kampfgeist, für die Leidenschaft von Argentinien. Aber das habe ich ehrlich gesagt nach ein paar Minuten schon wieder verloren gehabt. Weil sie sind ja nur mit einer Idee in diesen Match reingestiegen. Spiel verzögern, dreckeln. Ja, Paredes spielt nicht mal von Anfang an, kommt zur Pause rein. Und dann war schon wie klar, okay, der Ton ist gesetzt, jetzt geht es nicht lang und dann wird es noch wüster. Und dass sie es wirklich geschafft haben, 119 Minuten nicht einmal aufs Goal zu schiessen. Also das ist ja Wahnsinn, wenn du weißt, was die für eine Qualität eigentlich haben. Die Argentinier und Spanien, wenn du gesehen hast, was sie eingewechselt haben, hat mich eigentlich noch mutig gedacht, wie er gewechselt hat. Der Trainer hat ja recht viele Leistungsträger relativ früh schon rausgewechselt, neue Spieler gebracht, kommt der Merino rein, Pedri rein, ja, Zubimendi, der ja wahrscheinlich auf dieser Position, wo er spielt, vielleicht der zweite oder dritte Beste ist. Dummerweise ist der Rodri der Beste und er hat ja nicht so viel können spielen. Wirklich stark, stark gewechselt. Ankerum finde ich, der argentinische Trainer hat relativ früh Wechsel gemacht, die ich nicht ganz begriffen habe. Am Schluss hatte er nicht mal die Möglichkeit gehabt, den Lautaro einzuwechseln. Also es ist irgendwie von Anfang an, wie quasi die einen wollen spielen, die anderen wollen verhindern. Und darum war es logischerweise schlussendlich absolut ein verdienter Sieg. Ja.
Also der Trainer, den wir schon noch kurz ansprechen, ich glaube, wir haben ja oft bei Muri über den Wechsel geredet. Ich glaube, die Wechselgäste sind alle perfekt gewesen. Alle haben genau gewusst, was sie machen. Alle haben ihre Rolle gekannt. Ich meine, der Williams auf der Seite ist am Schluss Vorlage gegeben, der Ferran Torres macht sie. Der Williams allgemein auch extrem defensiv nach hinten geschafft. Eben zu Mendy ist angesprochen, perfekt im Mittelfeld. Merino übrigens ein riesiges Spiel gemacht, das reingekommen ist. Extrem Ballsicherheit, könnte auch noch mal ein Goal schiessen. Das wäre eigentlich auch so ein Merino-Spiel gewesen, wo er sie wieder macht irgendwie. Weil die Kopfballstärke, die er hat, das ist, ich glaube, da gibt es nicht viele Fußballer auf dieser Welt, die damit aktuell mitheben können. Und darum, also der wirklich alles perfekt funktioniert und es gibt einen Grund, warum der Correa das Tattoo von ihm machen will, vom Trainer machen lassen will oder machen lassen muss jetzt, weil ich glaube, der hat wirklich die Spanier zu Höchstleistungen angespannt und wirklich auch mit offensiven Wechsel gemacht und das ist genau das richtige Zeichen gewesen. in so einem Spiel, wo du weißt, du musst weiter Druck machen, du darfst nicht den Fuß eigentlich nicht vom Gaspedal nehmen, weil sonst kommt auf einmal Argentinien und belohnt sich noch für den Haram-Fußball, wie es aktuell heisst, für den Anti-Fußball, was dann machen.
Hast du ein Fußball-Tattoo, Dani? Irgendwo?
Das Fußball-Tattoo?
Ja. Wie der Kukureya?
Nicht. Nein. Ich habe einen Schutzengel, wo so mit einem uralten Ball schläft unter dem rechten Unterarm. Aber sonst, dass man das Fußball tut, die irgendwie. Also ein Pokal oder so habe ich nicht. Oder ein Vereinslogo habe ich nicht. Nein. Obwohl in den jungen Jahren auch schon mal überlegt. Aber dann nicht durchgezogen. Aber gut, wenn du Weltmeister wirst, kannst du schon mal so einen Scheiß tätowieren. Also,
du kannst alles tätowieren, wenn du Weltmeister wirst. Es ist wirklich völlig wurscht, wenn du Weltmeister wirst. Ja, also ich würde sagen, wir schauen noch kurz. Wir haben das Spiel schon ein bisschen angesprochen. Wildes Final gewesen. Wir müssen trotzdem noch kurz über die Halftime-Show reden. Wenn sie so abseits vom Fußballplatz ist, ich glaube, der Wayne Rooney hat sie als Crap bezeichnet, also als Müll. Der Petric war ein bisschen irritiert von der wilden Szene von der Halftime-Show, wo der Ronaldinho und der Ronaldo die Madonna reinfahren und dann neben ihnen am Tanzen sind. Ich muss sagen, die Szene habe ich lange gar nicht gesehen, weil sie sind ja eigentlich gar nicht reingefahren, sondern nur in die Einfahrt rein. Und von meiner Position aus habe ich die gar nicht gesehen. Ich habe sie nur auf dem Screen gesehen. Ich dachte, was ist das für ein Fiebertraum? Wie habt ihr die Halftime-Show gesehen? Ich würde mal sagen, fangen wir mit Dani an.
Also die Szene mit dem Ronaldinho, mit dem Ronaldo, habe ich auch sehr irritierend gefunden. Muss sagen. Also hat mich irgendwie auch ein bisschen verstört. Für mich ist es too much gewesen. Also ich habe mehrmals habe ich an die Spieler gedacht. Wir haben nicht genau gewusst, vielleicht bin ich auch falsch informiert gewesen, wir haben nicht genau gewusst, wie lange die Halftime-Show geht. Und ich habe mir dann überlegt, okay, du willst jetzt das als Beispiel machen, so wie der Super Bowl, aber ich meine, die American Football Mannschaften sind sich das gewöhnt, Fußballer sind sich nicht gewöhnt. Meistens, obwohl Pause 15 Minuten ist, bist du nach 10 Minuten schon wieder im Gang und bist wieder parat zum Weiterkicken. Und das ist doch sehr, sehr lang gewesen. Ich gehe davon aus, dass sie die Möglichkeiten hatten in der Halbzeit, um sich wieder aktivieren, um wieder sozusagen ein zweites Einlaufen zu machen. Weil ich meine, weißt du, der Speech vom Trainer geht irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Minuten. Vielleicht hast du noch ein paar Videos, die du ihnen zeigst. Das geht irgendwie auch nochmal 2 Minuten und dann bist du fertig. Aber was machst du 25 oder 30 Minuten lang, bis du wieder rausgehst? Von dem her habe ich mich auf einen ganz schlechten Start von der zweiten Halbzeit eingestellt. Und alles abgebrochen, muss ich sagen, Shakira war die Beste.
Ich sage auch,
Der Coach Lasso habe ich irgendwie schräg gefunden, wo dann Justin Bieber eingewechselt wurde. Ja, es war noch cool gewesen, aber viele haben den nicht kennengelernt. Also zum Beispiel, ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, was ist denn das für einen? Gar nicht kennt. Aber ja, Shakira war die Beste gewesen. Hat ein bisschen Power gehabt, aber eben viel zu lange. Und ich meine, wenn man jetzt überlegt, okay, er hat jetzt irgendwie, will es aufpimpen auf irgendwie 250 Mannschaften, wahrscheinlich geht dann die Halftime-Show irgendwie dann 1,5 Stunden. Wahrscheinlich gibt es nochmal Hydration Breaks.
Ein zweites Final gibt es wahrscheinlich dann.
Ja, 8 Unterbrechungen. Kann man auch vorstellen, dass in Zukunft Matches nicht mehr 90 Minuten gehen, sondern irgendwie 150. Ich weiss doch auch nicht, was da noch für Ideen kommen. Ja, der Fußball wird auspresst und ausgesogen. Und ich bin im Fall, ehrlich gesagt, nicht mehr böse. Nicht mehr jetzt müssen sie shooten, weil es geht in eine Richtung, wo ich mir nicht vorstellen kann, was noch alles passieren wird. Und ob man dann Fußball immer noch gleich gerne schaut, ich weiß nicht. Ich setze mal ein grosses Fragezeichen dahinter.
Es ist mega spannend. Es sind mehrere Ebenen, die du jetzt angesprochen hast. Wenn wir es ganz nüchtern anschauen, jetzt unabhängig von all diesen Emotionen, die uns Fußballromantiker vor allem sicher auch stören, jetzt mal nur, ist es eigentlich nicht so schlimm. Also weißt du, es ist jetzt einmalig, es wird höchstens im nächsten WM-Final wieder der Fall sein, dass so etwas passiert. Ich finde das auch doof. Ich bin auch dagegen, dass man Pausen so auspresst und so lang macht. Und ja, für was eigentlich? Ja, ehrlich gesagt, bin ich eingeschlafen für Pausen ein paar Minuten. Ja, das meiste verpasst. Habe aber natürlich mehr Bilder gesehen, vor allem von meinen Helden Ronaldo, Ronaldinho. Grandios. Shakira ist natürlich, da hat der Dani recht, ist einfach super. Aber ich habe mich dann gefragt, warum machst du das nicht vor dem Spiel? Also was ist genau der Sinn, das in Pause zu machen? Wenn du schon was machen willst, kannst du ja vor dem Spiel so eine coole Show machen. Überhaupt kein Problem. Und das andere ist natürlich schon so, wir haben jetzt im Fußball extrem viele Veränderungen müssen hinnehmen, die verstörend sind. Also ich bin ein riesengroßer VAR-Gegner zum Beispiel. Ich finde auch sonst gewisse Sachen, die man vor der WM extrem kritisiert hat, ist jetzt alles nicht so schlimm gewesen. 48 Mannschaften sind zu viel, aber es war nicht ganz so schlimm gewesen. Der Trump hat sich mehr oder weniger zurückgehalten, leider einer ist nicht beim Anruf von Infantino. Übrigens sensationell, ich glaube, ZDF-Reporter, was im Bild war, Telefon-Joker, Gianni von Donald. Man kann das mit
Zynismus...
Und Lakai. Wie du es vorhin gemacht hast, da ein bisschen zynisch drauf schauen, ein bisschen darüber lächeln. Was ich aber nicht glaube, ist, leider ist das auch schon ein bisschen nicht nur Gegenwart, sondern noch Zukunft. Weil am Ende des Tages ist dermassen viel Geld im Spiel. Wenn ich sehe, was die Fernsehstationen zahlen, für das dürfen zu übertragen, ist ja auch klar, dass sie es refinanzieren wollen. Stichwort Hydration Break. Ich finde das auch seich. Aber irgendwo muss man sich überlegen, soll die Spirale immer weiter drehen? Wer kann sie denn überhaupt stoppen in die Geldspirale, wenn du Transfersummen anschaust und so weiter? Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, das wir die Lösung auch nicht finden. Gewisse Sachen müssen wir akzeptieren. Und die Show, mir ist das eigentlich egal gewesen. Wir haben die Spieler leid da.
Ja, ich bin auch der Meinung, ich glaube, du hättest wirklich im Vorfeld von diesem Finale auch noch genug Leute eingeschaltet, wenn sie gewusst hätten, wer da alles gekommen wäre, die es interessiert hätten. Der WM-Finale hat riesige Klickanzahlen, hättest halt ein bisschen früher noch online gehen und das Zeug machen. Ich sehe das auch so. Ich glaube, eine kleine Pause-Show schadet dem Fußball nicht, solange sie. Also, ich finde das immer schade, wenn du sonst so schaust, Super League früher. Ich mag mich noch an Hartum-Zeit erinnern, wo in der Pause, nicht im Fernsehen, aber in der Pause hat es damals noch Spiele gegeben, Latterschüsse von der Mittellinie, so Sachen. Das passiert aktuell, gibt es aktuell nicht mehr so viel. Einfach solche Unterhaltung in der Pause für Zuschauer. Das finde ich eigentlich etwas Positives, wenn die Pause nicht länger geht. Ich glaube, du hättest ohne Problem Shakira können mit ihrem Hit laufen lassen in der Pause, in dieser Zeit, wo die Spieler erholen. Und hättest trotzdem eine riesige Einschaltquote gehabt. Von mir aus dann noch der Justin Bieber einwechseln durch Ted Lasso. Du hast es angesprochen, es ist wirklich ein Fiebertraum gewesen. Ronaldinho, Ronaldo, Ted Lasso. Den kenne ich natürlich, die Serie ist grossartig, kann ich nur empfehlen. Den habe ich an der WM irgendwie 5-mal gesehen, glaube ich. Der war ja 5 Orte, gewesen, wo ich war. Aber ja, es hat 15 Minuten gelangt, mach das Zeug vorher, mach die Show vorher und dann hast du die ganze Thematik, ein Verletzungsrisiko, wo ja einfach noch erhöht ist, wenn die Spieler nicht mehr so warm sind, wo eventuell halt auf dem Velo sitzen nachher, um wieder sich aktivieren, das ist ja auch nicht das Gleiche. Ja, mach doch da ein bisschen, tu das ein bisschen anders regeln, das wäre so einfach für die FIFA und die Einschaltquote jetzt trotzdem geben.
Ich will gleich noch etwas zum Fußball sagen oder fragen euch. Weißt du, wenn du das argentinische Team ja anschaust, ich meine, das sind ja alles im Mittelfeld Sturm grossartige Fußballspieler, die ja, bei Chelsea spielen, bei Liverpool, der Messi und so weiter. Alvarez, riesen Weltklasse-Stürmer. Warum sind die bereit, das frage ich mich, ich bin nie Profifußballer gewesen, vielleicht weißt du das, Dani, warum sind die bereit, so eine Art Fußball zu spielen, weil sie doch eigentlich alles Weltklasse-Fußballer sind? Ich begreife das nicht, sie hätten es ja nicht nötig.
Ich habe von keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin bei dir, ich bin mehrmals vor dem Fernseher gehockt und ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso machen die das? Die haben so gute Kicker. Ist der Respekt so gross vor den Spaniern? Haben sie Angst, dass sie so auf einem Messer laufen? Was ist der Grund, wieso dass die so hinten reinstehen mit 9 Mann? Es hat ja immer einen gehabt, der vorher herumspaziert ist und so. Ja, nein, weißt du, und ich meine, weißt du, allerhöchster Respekt von Messi. Aber wenn denn du auch bei so einem Weltklasseverein spielst und du noch so gerne im Messi den Ball steckst, dass du den Unterschied machst, aber du dann die ganze Zeit am Säckeln bist und einer einfach nicht mitmacht, Für mich ist das eindrücklich, dass nicht irgendeiner mal den mal anschnauzt und sagt, oder irgendwie etwas zum Trainer sagt, oder dass es um die Kappe läuft, weil, keine Ahnung, 40 Grad im Schatten, oder es ist einfach heiß und der tigert dort vorne rum und du bist am Säckeln und am Machen und dann spielst du ihm wieder den Ball und dann verliert er und dann bleibt er wieder stehen. Das hat mich auch beeindruckt, dass dort nicht früher irgendwie mal irgendeiner mal die Kappe gelüpft hat. Aber wieso, dass sie so destruktiv Fußball gespielt haben, das habe ich irgendwie auch mega schade gefunden. Und darum bin ich noch einmal mehr vielleicht auch bei Spanien gewesen und ja, dass die dann schlussendlich auch den Titel geholt haben.
Ich glaube, der Messi-Faktor, also ich sehe das komplett, ich glaube, solange, weil halt das Turnier so extreme Leistungen gezeigt hat, wenn er den Ball gehabt hat, so viele Spiele in seiner Szene gehabt hat, dass sie so über so Sachen, dass sie mehr mit Rennen für ihn über ihn weggesehen haben. Und gestern, ja, ich gebe dir vollkommen recht, er war eigentlich aussen vor. Er hat nicht mehr gespielt, kann man fast schon sagen. Wo er mal in den Sprint geht und der Goalie nachher den Ball weggenommen. Dort hat, meiner Meinung nach, in dieser Szene, wenn er durchzieht oder wenn ein schnellerer Spieler, jemand, der vielleicht Farbenapparat ist, dort hingeht, dann läuft er am Unai Simon noch vorbei ganz am Anfang.
Also aber ist auch so im Stadion gewesen?
Ja, ja.
Manchmal vor dem Fernsehbildschirm, manchmal gar nicht mehr eingeblendet gewesen, sondern die sind einfach, es ist so offensichtlich gewesen, die sind all zurückgesprintet wie die Pickten. Und dann irgendeiner ist dann wieder mal ins Bild gekommen, oben oder unten so am Rand, wo so durchgespaziert ist und so. Ist es auch wirklich auch im Stadion so krass übergekommen?
1-1 im Stadion bekommen. Ich meine, es ist wirklich so, du hast gemerkt, die haben den Ball gewonnen dann hinten und dann hast du nicht Führer spielen können, weil der Messi immer noch im Abseits gestanden ist. So in die Richtung. Weil er immer noch vom Angriff vorher, was gerade immer noch vorne war. Oder einfach hinter zwei Spielen sich versteckt hat oder mal einen Ball führen kann. Jedes Mal der Cubarsi und der Laporte, die jedes Mal vor ihm dran sind und dort wirklich immer einen Schritt schneller waren. Also auch viele Bälle sind so verloren gegangen. Also es hat gar nicht funktioniert. Es hat wirklich nicht funktioniert. Hat aber nicht nur mit, also natürlich mit dem Messi zu tun, aber hat natürlich schon auch mit der ganzen Einstellung zu tun, die der Trainer im Team gegeben hat. Ich meine, dass er allein vorne war und niemand sonst hatte. Ich meine, der Alvarez war überall, nur nicht im Sturm. Das ist nicht am Alvarez selber gelegen, sondern das hat, weil er musste. Aber das ist ja, in jeder Position habe ich den gesehen gestern. Es hat schon auch mit dem Trainer zu tun am Schluss. Oder? Also, natürlich ist das Spiel auf den Messi ausgerichtet, aber wenn der Trainer so defensiv will, dann ist halt der Messi eigentlich gar nicht der richtige Spieler, um da vorne noch für etwas zu sorgen. Gar nicht. Komplett falsche Position.
Wir müssen ja fairerweise sagen, vor 4 Jahren sind sie ja genau so Weltmeister geworden. Schon dann hat entweder Alvarez oder Lautaro gespielt und schon dann haben die meisten das ja nicht verstanden. Ich meine, wenn du die 2 Stunden hast oder Messi hinten dran, hättest du immer noch 7, die schauen könnten. Aber der Trainer wollte es so, entweder oder plus Messi. Und jetzt ist es ja noch krasser geworden mit dem Messi, mit seinen Physis. Wobei am Schluss, muss man schon sagen, in den letzten 5 Minuten, wo sie dann endlich auf den Fuß
gespielt haben. Ja, das war wieder er, ja.
Hat er ja dann gleich 2 Reaktionen. Aber ja, mit tatsächlich nach der roten Karte gegen Enzo, wo ja auch erstens dumm, aber zweitens so ein bisschen müde war und dort einfach zu spät kommt. Aber klar, wenn du so viel laufst und so emotional bist wie der Enzo, passiert halt das. Ich habe mir beim Gedanken getappt, könnte man jetzt den Messi eigentlich auswechseln? Ich spiele eigentlich jetzt 8, also mit 8 Feldspielern. Und das kann doch nicht gut kommen. Dann habe ich gleichzeitig, okay, er hat schon 1000 Mal bewiesen, dass er mit einer Aktion alles kann verändern kann. Auch gleich nicht auswechseln. Was machst du als Trainer? Ich meine, wäre er überhaupt vom Platz? Das war eine schwierige Situation, oder?
Ja. Wer will antworten?
Ach du?
Ja, nein, also es ist schon, ich hatte die Gedanken natürlich auch gehabt, nach der roten Karte, die übrigens eine ganz klare rote Karte ist. Ich habe nach argentinischen Medien gelesen, wo geschrieben haben, der Schiri sei befordert. Ich meine, Argentinien hat, glaube ich, am meisten Fouls gemacht. Seit in einem WM-Spiel, seit dem letzten WM-Final, wo sie auch sind, wo auch Argentinien am meisten Fouls gemacht hat, glaube ich, so ist die Statistik. Also, ich weiß nicht, der Schiri hat sie 2. Mal verschont, Vorfeld, von diesem Spiel wieder. Sie sind an diesem Turnier wirklich oft verschont worden. Und dann am Schluss auf der Schiri gehen, nachdem es wirklich, also müde ist es einer, natürlich ist der müde gewesen, aber so eine dumme, gelb-rote Karte, also wirklich selten gewesen. Nachher haben sie noch gehofft, dass der VAR kommt, um die zweite Gelbe zu überprüfen. Also, Ja. Ich habe neben mir einen amerikanischen Schoner gehabt, der gesagt hat, ja, jetzt kommt sicher der VAR. Und ich so, nein, Kollege, jetzt kommt nicht der VAR. Aber egal. Ich hätte den Messi nicht rausgekriegt.
Eigentlich ist es ja direkt rot sogar. Ja, also. Ehrlich weiß ich. Könnte man direkt rot geben.
Also er hat zwei, drei Mal können eine rote Karte geben. Einmal statt noch einem Jamal auf den Fuß. Auf die Wade. In einem Zweikampf, das ist nicht mal, gibt nicht mal eine gelbe Karte. Also ich sehe das nicht als Insta, ich sehe das rot direkt. Weil ich meine, er will ja eigentlich schon mit seiner Art und Weise den Ball blocken. Also der andere weiß, er schlägt ihn führen und er will den Ball blocken und kommt einfach zu spät. Aber gelb-rot ist es sicher. Aber zum Messi nochmal der Punkt. Ich habe auch den Gedanken gehabt, eigentlich müsste man ja jetzt wahrscheinlich jetzt rausnehmen und vorne in einen Laufstark reinpacken. Aber ich hätte es auch nicht gemacht. Ich hätte ihn auch nicht rausgenommen. Nicht nach dem Turnier. Nicht nachdem du dein ganzes Spiel auf ihn ausrichtest, hätte ich ihn auch nicht rausgenommen. Und eben, wie du gesagt hast, am Schluss, die letzten 5 Minuten, wo es dann haben müssen, ist wieder er gewesen, der mit 2-3 Ideen auf der Seite durchgegangen ist, bewusst Freistöße kurz ausgeführt hat, dass er noch ein bisschen Freiraum gehabt hat. Und durch das sind sie wieder gefährlich geworden. Also es ist alles spät gekommen, aber am Schluss dann trotzdem mit dem Messi, auch wenn es erst nach 115 Minuten passiert ist.
Ja, ich habe mir oft gegen Schluss auch, habe ich mir oft den Gedanken gemacht, gell, der Messi war immer der Vorderste und der Messi war immer alleine. Was wäre jetzt, wenn jetzt du für das argentinische Spiel vielleicht den Messi eins hinterher ziehst und eben vielleicht vorher den Lautaro Martinez bringst oder vielleicht irgendeinen Schneller, der vielleicht noch Tiefe hätte, wo du könntest springen. Die Frage ist dann halt, wie schafft er in diesen Ketten denn defensiv den Messi, von links nach rechts und so. Aber es wäre für mich spannend zu beobachten gewesen, wenn vielleicht der Messi mal, und was er ja das definitiv ist, auch mit dem Ball am Fuß extrem Speed hat, wenn er vielleicht einmal, keine Ahnung, ein bisschen weiter hinten dann den Ball kurz zugespielt bekommt und dann von dort kann andribbeln. Aber gell, ich weiss, oder man weiss ja nicht, wie das ist, wenn man Trainer ist von, keine Ahnung, 20 Superstars und du wahrscheinlich am Abend in deinem Hotelzimmer hockst und denkst, oh Scheiße, wer soll jetzt mal laufen lassen? Es ist nicht so einfach. Ja, das habe ich mir vielleicht den Gedanken noch gemacht. Und ich bin beim Schiedsrichter bin ich also auch ein bisschen erstaunt gewesen. Am Anfang, ich bin auch ein bisschen bei dir, am Anfang eher ein bisschen Gnade walten lassen, ihnen nicht so schnell eine geile Karte gezogen, hätte die eine oder andere Karte schon früher können ziehen können. Die gelbe rote Karte, vollkommen einverstanden. Er trifft ihn fast nicht, kommt aber mit viel zu schnellem Tempo und riskiert so den Kontakt und tut das auch die geile Karte. Also ich weiß auch nicht, wieso dass sie dort den Warner haben wollen zitieren. Und dann, ja, der Messi, der dann irgendwie sagt, der Cucurella hat noch irgendetwas. Come on.
Ja, ey, das wäre ein guter Anspruch.
Du probierst auch alles, aber irgendwie, ja. Eben, für mich habe ich das Gefühl, es wäre spannend gewesen, zu beobachten, der Messi vielleicht ein bisschen weiter hinten fürs Spiel. Ja. Aber eben, nachher kannst du immer darüber philosophieren, vielleicht philosophieren, Scaloni vielleicht auch das eine oder andere anders machen, aber ja.
Ja, also
wenn man die Argentinier vorwirft, dass sie schlechte Verlierer sind, das ist fair, das kann man machen, aber das stört mich ein bisschen. Ich bin auch schlecht. Jeder Mensch ist ja schlussendlich, wenn du ein WM-Final verlierst, wenn man vorwirft, dass sie nicht spalierst, ja, das ist nicht Fairplay, aber in dem Moment okay. Was mich viel mehr gestört hat, wieder, ist das Verhalten auf dem Feld. Und wir kommen wieder 30 Sekunden heute vielleicht für ein Paredes. Er hat es verdient. Wir haben ein paar Mal über ihn geredet. Aber ich sage ja immer, sobald er Platz betritt, müsstest du ihm eigentlich schon mal gelb geben. Und der hat es ja gestern geschafft. Ich glaube, der hat 6-7 Verwarnungen verdient gehabt. Also in einer Szene nach der Pause sind es ja mindestens 3 gelbe Karten miteinander. Oder? Und dann das nach dem Match ist ja sowieso way too much, wie er da die Spieler attackiert. Da sind ihm alle Sicherungen durchgebrannt. Aber ich verstehe nicht, da verstehe ich die Schiedsrichter nicht, dass sie dort nicht die Eier haben und einfach mal heim. Ja, da gibst halt 2 gelbe innerhalb von 10 Sekunden, auch wenn es ein WM-Finale ist. Aber der hat die Szene auch gesehen. Ich meine, was macht er dort? Man kommt noch mal zurück und beschimpft ihn noch. Also irgendwo ist einfach, ja, der passiert halt. Aber was der sich immer erlauben kann, der Paredes, das finde ich wirklich wahnsinnig. Und dabei wäre es so ein grossartiger Fußballspieler.
Ich bin ein riesen Fan von ihm, aber ich bin bei DV. Also, dort musst du einfach als Schiedsrichter musst du einfach mal das Zeichen setzen. Und ich habe nach dem Match habe ich eine Stunde gefunden, die Spanier, wie ruhig dass sie geblieben sind. Also ich meine, der hat ja einfach schnell irgendwie 2 Spieler eins baniert und hat dort mal seine Füße sprechen lassen. Und ich finde, die Spanier sind schön relaxed gewesen. Und wenn du so etwas siehst, Fußball ist emotional. Und dass du deine ganzen Gefühle kannst kontrollieren lassen. Ich meine, ich hasse es, im UNO zu verlieren. Ich hasse es, im weiss Gott wo zu verlieren. Aber es ist schon ein Spiel, das du verlierst, mit dem probieren umzugehen. Und also, wenn man das gestern sieht von einem erwachsenen Mann, wie er reagiert hat nach dem Finale, also ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, aber ich hoffe schon, dass der noch vielleicht die ein oder andere Spielsperre kassieren wird nach dem, was er gestern nach dem Finale geboten hat. Weil es war ja nicht so gewesen, dass er irgendwie ein paar Leute umgeschupft hat, sondern
richtig attackiert.
Schon ein paar Füße verteilt und ja. Ja, also spannend, was da FIFA macht.
Und es war überladen, das Ganze. Also ich meine, Auslöser ist ja sogar noch in Argentinien, wo einfach Rodri einen schlägt und der Rodri läuft ja nicht. Wir kommen nachher zum Rodri, also Spieler der Woche, aber jetzt kurz. Der Rodri läuft ja zum Jubeln mit zu seinen Mannschaftskollegen. Es gibt ja oft genug Szenen, wo ein Spieler extra noch vor dem anderen geht und jubeln und Blödsinn macht. Also der Argentinier zum Beispiel, der England rausgerührt hat, der ist ja vorher noch zu den Fans gegangen, zu den Spielern gegangen, ich weiß den Namen gar nicht, der rothaarige Argentinier, aber nachher der Bellingham einen Klaff bekommen von Bellingham. Der hast du nachher in der Szene gesehen, wie er vor die Argentinier vor die Engländer rangegangen ist, um zu jubeln. Das hat der Rodri ja nicht mehr gemacht. Der Rodri ist auf dem Vollspeed zu seinen Teamkollegen anrennen, im Vollspeed, und kommt einfach einen Schlag über von irgendeinem Argentinier.
Ja, vielleicht hat er ihm auch etwas mitgegeben, auch in diesem Vollsprint drin. Aber
ja, aber
also während dem Spiel könnt ihr euch nicht vorstellen, was die Spieler alle alles
Trash-Talk, ja. Darum bis Hand vor's Maul, gell? Hand vor's Maul nicht mehr.
Du musst dich können kontrollieren. Drum.
Aber wenn du Paredes das sagst, was der Materazzi und Zidane hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der Paredes eine Schwester hat, aber der trägt ja völlig im Rot. Also, dass das nicht mehr passiert, die Provokationen, finde ich noch interessant, oder? Ja. Findest du nicht? Also, klar, vielleicht sind die Spanier ein bisschen fairer und so, aber du hast es völlig richtig gesagt, die sind so ruhig geblieben, auch während dem Match. Unglaublich, wenn sie irgendwie, klar, die haben sich darauf vorbereitet, auch x-mal gehört, einfach ruhig bleiben, nicht provozieren, ist klar. Aber es dann umzusetzen, oder ja mal, eine Seitenlinie, wo irgendeiner fast in die Ballbube reinschießt. Ja. Also ich konnte dort nicht so ruhig bleiben, und die meisten auch nicht. Er hat das wirklich meisterhaft umgesetzt.
Ja, aber das ist halt einfach. Ich meine, klar, eben, weißt du, unten, bis du mal nicht oben bist, bis du Profi bist, hast du auch durch so viele schöne Begegnungen und so viele nette Austausche, wo du einander zärtliche Wörter sagst auf dem Fußballplatz. Und dann musst du halt einfach, umgehen oder anders umgehen und dann vielleicht in Form von irgendeiner Aktion umgehen. Aber es ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Du musst halt einfach wirklich dich kontrollieren können.
Ja, also zwischenzeitlich gestern habe ich das Spiel so empfunden wie Paraguay-Frankreich, wo am Schluss einfach die Franzosen die ganze Paraguay noch angelacht haben. Weil sie gefunden haben, reiss da immer zusammen. Es hat ein bisschen, der Vibe hat schon ein bisschen gehabt, bis dann die Auseinandersetzung gekommen ist mit Paredes und mit zwei anderen Spaniern. Es ist absolut wild, ich hoffe auch, um das Thema zu beenden, auf eine lange Spielsperre. Und ich bin am Schluss, mein erster Gedanke war, Paredes, schon klar, PSG nie einen Champions League-Titel gewonnen, wo er noch dort war, mit so einem Treten kannst du nicht gewinnen. Aber ich habe natürlich komplett recht. Eigentlich ein guter Fußballer, der sicher nicht, wo Fußballer ist, eigentlich auch stark ist. Nicht nur auf seine körperliche Art. Oder? Es ist wie so, ja, es ist immer schade, wenn so Spieler, die eigentlich doch noch so viel anderes Potenzial haben, dann so enden am Schluss, wie sie jetzt im WM-Final geendet haben.
Ich würde sagen, kein Wunder hat er für Juventus gespielt, aber das ist mein persönlicher Take dazu. Nein. Übrigens, der Granit ist ja erstaunlich ruhig geblieben gegen Argentinien. Es ist noch irgendein Video auftaucht, oder mit dem Lautaro ein bisschen beifet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist gar nicht richtig öffentlich geworden. Das habe ich irgendwo gesehen. Und irgendwie eine halbe Minute auf den Lautaro einschnurrt im Granit-Style. Aber sonst ist er ja erstaunlich ruhig geblieben.
Ja, siehst du. Man muss, wie es Dani vorhin gesagt hat, man kommt als Fußballer sein klein auf so viel mit über und das tut einem ein bisschen abhärten und dann tut man vielleicht eher mal zurückstecken bei gewissen Sachen und nimmt das nicht so ganz so ernst. Ich möchte übrigens noch einen Aspekt, den du vorher erwähnt hast, noch kurz aufnehmen, das mit dem UNO verlieren. Ich glaube wirklich, Leistungssportler sind da, oder ehemalige Leistungssportler sind noch viel extremer, aber eigentlich in meiner Welt, jeder, der mal Sport gemacht hat und den Sport etwas benötigt hat, Ich hasse zu verlieren, ich hasse immer noch zu verlieren. Das ist, mein Trainer hat mir immer gesagt, der Zweite ist der erste Verlierer. Auch wenn du Zweiter wirst. Und es ist wirklich, Verlieren ist etwas Schlimmes. Darum verstehe ich auch immer, wenn die Leute frustriert sind. Und ich habe jetzt auch das mit dem Spalierstehen nicht so schlimm gefunden, dass sie jetzt nicht Spalier gestanden sind. Was mich halt ein bisschen gestört ist, wenn nachher der Trainer an PK geht und sagt, ja, wir haben auch gezeigt, dass wir in der Niederlage grosse Verlierer sind. Und ich habe gesagt, Kollege, also dein Spieler hat vorher gerade irgendwie zwei Spanier runtergeboxt, den dritten hat einen anderen Spanier im Bauch hineingeschlagen, ihr habt nicht Spalier gestanden, also gar keine wirklich nicht gute Verlierer gewesen, und nachher stehst du an und sagst, du sagst, ein guter Verlierer gewesen. Das tut schon ein bisschen die Verzerrtheit, die halt auch am Summen ist, in der Sportwelt oder in der Welt allgemein, nochmal auf den Punkt bringen. Mhm. Das ist wie die Auszeichnung vom Spieler des Spiels, von den Youngsters vom Turnier und vom Goalie vom Turnier, dass es alle Spanier sind. Hätte mich wundern genommen, was gewesen wäre, wenn die Argentinier gewonnen hätten. Aber kommen wir zum Spieler von der Woche, den wir haben, der Rodri. Bester Spieler von der WM ausgezeichnet worden. Hätte wahrscheinlich vor dem Turnier niemand auf dem Schirm gehabt, dass es er wird. Ich finde auch grundsätzlich grandioser Spieler, super Spiel gemacht, aber eigentlich nicht der beste Spieler von dieser WM, wenn du Spieler hast wie Mbappé, Messi auch da, wenn wir jetzt vorher bei ihm gelästert haben. Wenn du so Statistiken aufleistest an einem Turnier, dann bist du eigentlich Spieler vom Turnier und nicht ein zentraler Mittelfeldspieler ohne Torbeteiligung. Oder sehe ich das falsch? Ich tue das mal in den Raum hineinwerfen.
Nein, so viel bei dir. Also, Chapeau, was er für eine WM gespielt hat. Auch keine einfache Zeit gehabt. Aber für mich, für einen Spieler vom Turnier, ja, gut. Vielleicht bin ich an der Fall schon gefragt wird. Ich bin offensiv, ich habe gerne viel Goal, ich habe gerne gute Aktionen, ich habe vielleicht, keine Ahnung, auch Sachen, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind. In gewissen schweren Spielen, aber er ist ja mehr so ein stiller Schaffer, der dann gleich jetzt in der Vergangenheit noch mal das ein oder andere Goal gemacht hat, aber so ein heimlicher Chef auf dem Platz, dass er dann gerade als Spieler des Turniers gewählt wird, bin ich sehr überrascht gewesen. Ich hätte auch schon wäre ein bisschen weiterführen gegangen. Ich bin schon sehr, sehr überrascht gewesen, dass er das wird.
Gut, das Problem war vielleicht ein bisschen, Spieler von WM mit meistens ein Weltmeister. Und ich finde jetzt so, Mbappe, Messi, Haaland, Kane, Olise, grandiose WM gespielt, aber halt nicht Weltmeister. Und Spanier, erstaunlicherweise, die WM so brilliert haben, Jamal und Williams, also die Flügelzangen, sie waren eher zurückgehalten, sie waren halt auch verletzt länger. Und wenn der Spanier, der schnell der Land ist, irgendwann ist beim Rodri, wissen wir ja alle, haben wir genug manchmal gewürdigt, ein sensationeller Motor ist von diesem Team, macht taktisch sehr viel richtig, super Passspiel, hat eigentlich alles im Griff im Zentrum, ist auch ein bisschen eine Nerdwahl unter dem Strich, oder? Weil eben so ein Techniker oder die vielleicht das dürfen wählen, sind ja häufig nicht fußballaffin. Und jeder, der im Fußball rauskommt, sieht den Wert von einem Rodri. Das ist ja keine Diskussion. Es würde ein bisschen komisch aussehen, wenn man jetzt einen Mbappe oder einen Messi zum Spieler von WM wählt. Das ist, glaube ich, gar nie vorgekommen, dass der Spieler von WM nicht der Weltmeister ist, wenn ich mich nicht täusche. Darum, wer willst du dann auch bei den Spaniern, die ja sehr über das Team kommen und sehr geschlossen sind, darum kann ich es nachvollziehen. Aber natürlich bin ich auch bei euch, es hat x Spieler, die individuell stärker waren.
Also gut, sehr gut, Febo, gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, mit dem können wir auch die Auswahl vom Spieler vom Turnier so abschliessen, weil, also, wir haben ja oft über die WM geredet und was die WM gezeigt hat, dass die grossen Stars wirklich geliefert haben. Also, jetzt mal abgesehen vom Ronaldo, der halt jetzt ein bisschen vielleicht doch über dem Zenit ist, der Rest hat geliefert. Ich meine, du hast den Bellingham gar nicht angesprochen. Bellingham hat so eine riesige Einflusskraft auf die Mannschaft. Hätte ohne Problem auch ein Spiel vom Turnier werden können. Ein Haaland, auch wenn er nicht viel teilgenommen hat an diesem Spiel, aber er hat Goal geschossen, so wichtig für Norwegen. Also es hat so viele Statistiken, die eigentlich für grosse Spieler, grosse Offensivspieler sprechen, dass man vielleicht einen Unterschied machen müssen. Aber du hast recht, am Schluss wird es ein Weltmeister. Darum wird es die Frage, wer wird Weltfußballer? Jamal ist jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Level gewesen, aber ist jetzt trotzdem Weltmeister. Der Kane ist jetzt sicher nicht als Platz 3. Der Odyssee, der Platz 4 ist, wird es auch nicht werden. Dembélé wahrscheinlich auch nicht. Also es ist wie Mbappé auch nicht. Das ist relativ eine schwierige Frage. Aber nochmal kurz zum Rodri zurückgehen. Ich glaube, wir haben schon mal kurz vor dem Spiel über ihn geredet, Febu. Aber wie er von dieser Verletzung zurückgekommen ist, ist schon beeindruckend, oder? Ja. Also ich meine, Dani, du als Ex-Spieler, das ist schon krass, oder?
Ja, eben, das habe ich ja vorher schnell noch kurz angesprochen. Also es war schon eindrücklich, auch weil er keine einfache Zeit hatte. Und man hat dann schon auch gesehen, dass es ihm ziemlich nahe gegangen ist. Und meistens in solchen Momenten, die sehr emotional sind, dann denke ich schon nochmal zurück. Und eben, wie er sich jetzt zurückgekämpft hat. Und ich denke, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt in dieser Wahl, dass man wirklich das auch berücksichtigt hat, dass er wirklich eine schwere Zeit hatte und dass du dann so zurückkommst, dich so wieder reinspielen kannst, wieder so in Form kommst, so wichtig kannst du sein für eine Mannschaft an so einem wichtigen Turnier. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass das wirklich auch mit einbezogen worden ist. Und wenn man dann das als ein bisschen anschaut, so die letzten eineinhalb Jahre, muss man wirklich sagen, ja, dass er das dann schlussendlich dann die Wahl gleich verdient hat.
Und bei den anderen Wahlen, die du vorher erwähnt hast, ich weiss, wir sind Schweizer und so, aber ich bin ja nicht unbedingt ein riesen Schweiz-Fan. Aber ich finde jetzt, wenn der Mann Zambi, Herr Duletti, ist mir klar, sich nicht verletzt hat, genau, und mindestens im Achtel oder auch im Viertelfinale noch eine gute Szene zu sehen hatte, wäre er also sehr in enger Verlosung gewesen für einen Jungstar, denke ich mir. Also viel besser kannst du ja nicht spielen als der Mann Zambi. Und der Goalie ist jetzt keine wirklich überragend gewesen, oder dass man sagen, der ist klar der Beste, aber der Kobu hat sich eigentlich nicht zur Schuld gekommen. Und ja, ist mir auch klar, dass du wahrscheinlich den Weltmeister Goalie erwählst, aber ich finde, die zwei hätten es mindestens auch verdient gehabt. Es hätte keine Rangliste gegeben, also so Top 3, Top 5 gehören sie auf jeden Fall in die Kategorie.
Ja, das ist genau das, oder, was ich vorher gesagt habe. Es Schweiz wäre möglich gewesen. Der Finale wäre definitiv möglich gewesen mit Schweiz. Wenn die alle ihre Leistung behalten hätten und gegen Argentinien nicht so unglücklich rausgekommen bist, das heisst, dann wäre auch möglich gewesen, dass du auf einmal in so einer Auszeichnung dabei bist. Weil, ja, also Goris hat jetzt keinen rausgestochen, bis auf den Vosinha. es ist da jetzt niemand groß rausgestochen. Deshalb ist aber der Unai Simon mit einem Gegengoal und ich meine am Schluss ein brutal sicherer Wert, vor allem auch im Spiel nach vorne. Wenn er auch rauskommt, der ist ein bisschen, er hat wirklich etwas, wo nicht viele Goalies haben, auch die Sicherheit beim Rauskommen. Ich meine, nach 8 Minuten, wo er den Messi den Ball wegnimmt, dann ist er zuerst schon wieder am Zug laufen und dann merkt, hey, nein, er muss jetzt doch gehen und zieht ihn doch noch raus. Und also es hat auch eine Stärke, wo vielleicht ein bisschen untergeht, wenn man so Goalie-Wert allgemein anschaut. Aber dort finde ich, mit einem Gegengoal an einem ganzen Turnier in 8 Spielen bist du automatisch in der Auswahl drin. Also völlig verdient auch. So, machen wir noch unsere...
Und damit zum All-Star-Team. Wir können leider nicht spielen wie 1954. Ich glaube, das hat WM-System geheißen. 2-3-5 hat man ja früher gespielt. Mit 5 Stürmern, dann würden wir alle umbringen. Aber wenn wir uns auf ein 4-3-3 einigen, irgendwie, wir müssen irgendwo ein halbwegs ein Fußballsystem haben. Oder? Wenn wir die Dreierkette nehmen, wirkt die Aufstellung auch wieder ein bisschen komisch im Mittelfeld. Oder wie wollen wir es machen? 4-3-3.
Das ist nicht vernünftig.
Gut, Goalie.
Ich nehme mal den Dani zuerst.
Der Dani darf immer anfangen.
Das finde ich gut.
Ja. Du musst ja eigentlich den Vosinha nehmen.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben über den Vosinha genug geredet.
Ja, der hat eine Chance, Mann.
Der Vosinha gehört in die Mannschaft rein. Also der hat das nie so geprägt.
Ja, das ist der 51er, der Vigi.
Fast.
Ungefähr. Ja, also, vielleicht sogar, ja.
Der lässt Träume auf. Ich habe immer gesagt vor der WM, das ist meine letzte WM, als Spieler mit 32, wäre das die letzte WM, sagt man immer so. Nachher würde ich nie mehr WM spielen. Vosinha hat Hoffnung gegeben, dass es vielleicht doch noch lange dann für eine
irgendeine WM. Schau doch mal, ob der Pass ist von der Galapagos-Insel. Du bist vielleicht der einzige Goalie, dann bist du automatisch. Na gut, also dann kann ich ja gar nicht mehr sagen, 2 Stimmen hat er
ja
schon.
Ja, gut. Du kannst ihm schon sagen, wer du willst. Komm, sag.
Es ist keiner wirklich. Ja, weißt du, Kobi Halbfinale. Nein, das ist gut, komm. Also schon der Simon schlussendlich, mit 1 Goal bekommst du in 8 Matchen. Ja.
Also, Vosinha. Gut. Da sind wir uns einig. Gut, Linksverteidiger.
Also, Verteidigung, Linksverteidiger, ja.
Das ist schwer. Da bin ich gespannt, was ihr für Spieler sagt.
Ich habe ganz klar Antwort.
Also meine Abwehr, ich kann es echt kurz machen, dann mache ich das doch. Eigentlich könnte man die ganze spanische Abwehr nehmen, ersetzen, aber der Laporte mit dem Akanji, der zwar gegen Katar einen Aufsetzer hatte, aber brillante WM gespielt, also Cucurella links, Pedro Porro rechts, so könnte man über Hakimi reden, aber er war halt zu wenig lange dabei gewesen. Und Cubarsi und Akanji ist meine Vier. Also 3 Spanier und 1 Schweizer.
Ja, Also,
ich bin, ja.
Mach du da nicht.
Ich nehme den Hakimi gleich rein. Aber ich tue ihn auf links. Ich nehme den Hakimi auf links. Und rechts hinten ist für mich, keine Ahnung wieso, ich habe den cool gefunden, der Alex Freeman.
Ja, wer hat
Amerikaner.
Ja, ja.
Oh, interessante Wahl.
Habe ich cool gefunden. Also und ich bin bei dir, bei Makanji und nachher Kubarsi. Ja, Cucurella, ich weiß nicht. Der kommt zu Real Madrid.
Ja.
Ja, leider, ja.
Ist für mich, ja, ich bin halt gerne ein spektakulär. Und der Hakimi ist halt immer, man weiß nie, was kommt. Bricht immer durch, ist immer vorwärts. Ich habe gerne Außenspieler. Ich finde auch, der Ricardo Rodriguez hat wieder überraschend geile WM gespielt. Aber ich habe gerne solche, als Zuschauer, nicht als Trainer selber, habe ich gerne spektakuläre Außenverteidiger. Und darum Hakimi Freeman. Ich habe etwas los
da draussen. Dann mache ich den Unterschied aus. Ich tue den Kukurea natürlich nehmen, weil bei ihm weisst du auch nie, was du bekommst. Bekommst du das Hemd oder bekommst du das Handspiel im Strafraum? Okay, ja. Oder bekommst du eine Torvorlage? Weiss ich auch nie. Das ist, also er gehört schon zu Real als Typ Mensch. Ich finde aber, der hat ein gutes Turnier gespielt. Und der Hakimi sehe ich recht. Darum Hakimi rechts. Und dann haben wir in der Innenverteidigung Kubasi, würde ich jetzt auch mitgehen. Der ist schon so jung, unfassbar, was Barcelona da alles angezüchtet hat in der Mittelfeld und Verteidigung. Kubasi, klar. Und ich wäre eigentlich für Elvedi gewesen, nicht für Akanji. Ich finde, der ist der bessere Verteidiger in dieser WM. Ja, im Schluss, glaube ich, für den ganzen Teamwert ist so ein Standing von Akanji nochmal mehr wert, habe ich das Gefühl. Darum kann ich jetzt mit euch mit und gehe auf Akanji. Aber ich finde, Elvedi hat eigentlich das bessere Turnier gespielt mit reinen Fußballleistungen, sage ich.
Ja, naja.
Unauffälliger.
Unauffällig, weniger Impact unauffällig. Und so, genau. Ja.
Also, aber, dann würde ich mal sagen, dann haben wir links Kukurea mit 2 Stimmen, oder?
Ja, rechts Hakimi.
Rechts Hakimi. Weil der Hakimi vom Dani aus rechts, der Freeman wird es nicht sein, auch wenn ich das sehr einen coolen Take finde, der wird sicher noch mal ein bisschen auffallen. Und Kubasi und Akanji, ja? Einfach, dass wir da eine vollständige Liste haben.
Das ist, glaube ich, erst 21, der Freeman, oder? Der wird schon. Er wird sein Weg, ein Riesathlet. Also, Dumfries-Teile.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe damals noch geil gefunden.
Ich habe damals auch geil gefunden. Bisschen Angst gehabt, nach dem Trump-Schüssel da. Das hat sie so draus gebracht. Das ist eine von der Ungeschichten von der WM. Nicht nur, dass der Trump eingeschaltet hat, sondern dass er damals auch kaputt gemacht hat, weil die den Belgier können packen konnten. Und dann mal schauen, was. Also, weißt du, die haben so einen Hype gehabt und die haben wirklich gut gespielt. Also, ja, er hat sich selber ein bisschen kaputt gemacht. Aber ja, so, abschweifen da. Mittelfeld.
Der blöde Trump, der blöde.
Was hast jetzt du gesagt? Also, ich enthalte mich da, ich bin noch in diesem Land. Ich wollte zuerst
aufreisen. Ich würde es gerne noch ein bisschen steigern. Das Wort blöd, aber ist gut. Wir nehmen das Wort. Also, 3 Mittelfeldspieler.
Also Rodri gehört ganz klar rein.
Ja,
klar.
Oder? Ist klar. Ich bin halt João Neves, finde ich so geil. Und jetzt die Frage ist, wo du nicht den Mann Sambia an, oder? Aber den Pedri finde ich eben auch noch voll geil. Rodri, João Neves, Pedri.
Ah! Also, beim Rodri gehe ich komplett mit. João Neves, die heilen Portugiesen, hat mich einfach in meiner Enttäuschung von der WM gesehen, die habe ich als Weltmeister tippt. Und er ist leider ein Teil von diesem Team gewesen, der enttäuscht hat, dann kann ich ihn wie nicht nehmen. Und der Pedri, also ich meine, Pedri über die ganze Saison hinweg, gehört sicher zu den besten Fußballern, die es gegeben hat. Aber die WM ist, hat mir ein bisschen. Ich meine, gestern, als er reingekommen ist, wieder brillant gewesen. Ein riesiges Spiel gemacht. Hast du wieder gesehen, was er kann. Aber er hat schon ein bisschen. Ja, er hat nicht umsonst den Platz verloren. Ich überlege aber gerade, wer ich dann im Februar übergebe, jemals das Wort. Also Rodri fix und ich überlege noch.
Also Rodri ist fix, für mich ist Bellingham eigentlich auch fix. Und auch der dritte ist spannend, weil du gehst noch Vorliebe rein, da bin ich auch schnell bei Alan Neves, Alan Manzambi, aber Manzambi hat schlussendlich halt leider gefällt in den richtigen, wichtigen Spiel. Und wenn wir die Offensive auch berücksichtigen, also auch können wir nicht, aber könnten wir theoretisch der Olysee ins Mittelfeld schmuggeln. Darum wäre mein Mittelfeld Rodri, Bellingham, Olysee. Da hättest du immerhin 4 Stürmer dabei. Das ist mein Mittelfeld. Rodri, Bellingham, Olysee.
Also mit Bellingham mache ich komplett mit. Olysee hat sich leider im Halbfinale abgemeldet und das Spiel am Platz 3 war leider auch nicht so überragend gewesen. Aber ich möchte ja auch so etwas Ähnliches wie du machen. Darum nehme ich ihn trotzdem rein. Also ich gehe da mit dir mit. Bedri ist ein guter Finde, hat bei mir zu wenig gespielt, also zu wenig Einfluss gekauft in Spanien am Schluss. Der hat doch auch ersetzt worden. Olmo zum Beispiel könnte auch ein Teil von dem Team sein. Ich würde mit dir mitgehen. Ich schließe mich dir an, Febo.
Weißt du noch, wer im Team vor Vorrunde war, wo wir zusammengestellt haben? Weißt du noch? Der ist etwa vor 3 Wochen hierher geflogen. Felix Metscher. Oder auch in meinem Team vor Vorrunde.
Ja, nein, bei mir war es nicht.
Das ist so lustig.
So schnell geht es im Fußball. Also, dann machen wir aber dort den Bellingham, den Rodri und den Olise in den Schmuck.
Olise. Stimmt das, Dani, für dich?
Ja, ja.
Okay. Gut, du kannst bei den Stürmer loslegen.
Ich komme im Fall brutal in den Clinch. Ich habe dort vorne nicht so viele Stürmer. Ich finde, also der Mann Sambi muss ihn nehmen.
Okay. So ist ein guter Recht. Ist
so
guter
auf der Seite nehme ich den rein. Weil ich meine, ja, so ein Wechsel nachher zu Aston Villa. Dann ein bisschen hinten dran ist bei mir der Ferran Torres. Weil WM-Final-Torschütz, ja.
Ist das Argument, rein. Also wenn es nach Aussagen geben würde, würde es wahrscheinlich sogar wirklich reinpassen. Ja.
Und eigentlich habe ich den Raúl Jiménez gefeiert.
Mexiko.
Aber durch das, dass der... ich komme voll ins Eich rein. Kylian Mbappé habe ich geil gefunden. Geiler als der Messi. Und darum entscheide ich mich auch aus Sympathie her ein bisschen für den Mbappé. Also Manzambi, Ferran Torres, Mbappé. Aber das hat auch ein bisschen einen Grund, weil gestern hat es eine Szene gegeben im Finale, wo der Messi in einem spanischen Spieler von etwa 2 Metern voll an die Büchse schießt. Und der ist zusammengesackt wie ein Schluck Wasser. Und der Messi ist einfach nicht zu dem angegangen, nur zu fragen, ist alles okay. Und aus dem Grund ist er nicht in meinem WM All-Star-Team 2026. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen hart.
Ich finde vor allem den Ferran Torres ein wilder Take, aber
Ferran Torres ein bisschen hintergezogen, hinter dem Manzambi und dem Mbappé, aber als entscheidender Torschütz, Weltmeister, WM-Goal, gebe ich ihm.
Ich mache die Aufstellung nicht mehr übrigens auch noch auf, so, die packe ich noch auf Social dann.
Das ist voll. Ja.
Aber ich habe ein Problem mit, es hat so viele gute Offensivspieler gehabt. Für mich ist ganz klar, da sind wir uns einig, Mbappé gehört dann. Hat der Messi am meisten Goal geschossen an einer WM, glaube ich. Oder? Ja. Und dann, es gibt, glaube ich, noch irgendeiner mal 15 Goal geschossen, hat einen WM-Turnier, glaube ich.
Nein.
Jetzt sind wir, irgendeiner hat mal gegeben, der 50
Goal geschossen. Fontaine ist 12. 12 hat er gemacht, ja. Schießt Fontaine, ja.
Genau. Aber grundsätzlich, Mbappé gehört nicht rein. Also, sagenhafter Spieler, der ist viel zu negativ behaftet, wieso auch immer. Aber er gehört nicht rein, der Diktator, wie man immer so schön sagt. Und dann ist es für mich, Messi gehört für mich halt in das Team rein, wenn du so ein Turnier geprägt hast. Und der dritte ist jetzt, habe ich 3 zur Auswahl. Oder was? Habe ich 3 zur Auswahl? Harry Kane habe ich sicher zur Auswahl. Ich habe aber auch einen Haaland zur Auswahl. Oder ich mache es wieder Daniel Meldemann Zambi, aber ich finde, er könnte nicht ins All-Star-Team von der WM rein. So ein Schweizer All-Star-Team gehört er sicher rein. Ich gehe mit Kane. Das ist jetzt die Bayern-Präferenz, vielleicht ein bisschen raussticht.
Also ich werde zuerst das, was Dani gesagt hat, aufnehmen mit Messi. Also er kommt mir sowieso immer ein bisschen zu gut weg, wo er es halt noch clever macht, wo er, Anführungs- und Schlusszeichen bitte mitdenken, einen leicht autistischen Einschlag manchmal hat, wie gesagt. Anführungs- und Schlusszeichen. Wenn du so seinen Blick anschaust und wie er da schaut und sich daraus hält und gleichzeitig eben Cucurella, der fordert rot und am Schluss nach dem Spiel hat er jetzt auch nicht alles Finger richtig gemacht. Er ist immerhin noch Captain von diesem Team. Also, aber und das ist mir aufgefallen, dort, wo er den Merino ist, glaube ich, abknallt. Er wäre übrigens gefährlich geworden, der Schuss. Er tut gar nicht dergleichen, er wartet einfach, dann weiss ich auch noch Eckball, also der Schiri hat das Spiel unterbrochen, aber jetzt trifft er ab, ich finde, der Messi kommt manchmal ein bisschen zu gut weg, so, wo er halt wirklich so etwas Eckiges hat, aber vielleicht musst du so haben auf diesem Niveau. Aber nichtsdestotrotz, Messi gehört in das All-Star-Team, also ja, was der wieder für eine Geschichte geschrieben in diesem Alter, also es ist ja immer auch so ein bisschen eine Geschichte, die man schreibt, und wir haben den Goalie von Cup werden genommen, und mit Mbappé logisch kommst du nicht vorbei, eben, ist ein bisschen langweilig vielleicht. Und als ich bei euch bin, natürlich ist Manzambi, ich liebe diesen Spieler und der wird die nächsten 10 Jahre, wenn er nicht schwere Verletzungen hat, uns so viel Freude bereiten. Sensationeller Kick, aber es reicht nicht. Also, wenn du 8-4-4-4 nicht spielst, es reicht leider nicht, ich würde ihn gerne reindrücken. Und dann hast du richtig gesagt, Kane oder Haaland, oder Kane ist halt ein Verlierer, der nur mit Bayern-Titeln gewinnt und darum, was jeder wird. Und was der Haaland gemacht hat für seine Nation, ich meine, er hat Brasilien abgeschossen, er hat eine ganze Nation auf seine Schultern genommen. Und ja, auch wenn er manchmal messimässig nur 6-7 Ballkontakte hat pro Halbzeit, aber wenn er da ist, und die zwei, allein die zwei Goal gegen Brasilien, das ist so wahnsinnig, wie er das gemacht hat, leider. Also Haaland, Messi, Mbappé ist mein Sturm.
Also dann Messi.
Langweilig.
Messi, ja. Mbappé fix. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wer wir nehmen. Wir alle drei wollen sehr gerne den Manzambi nehmen, aber wir machen es jetzt nicht.
Der Dani hat ihn genommen.
Ja, der Dani hat ihn genommen. Ja, ich switche es von Kane auf den Haaland raus, weil du den Punkt, den du gesagt hast, mit seiner ganzen Nation auf die Schulter genommen. Und ich meine, am Schluss ist das Ruder sogar im WM-Final in vorm Spiel ein riesiges Ding gewesen, als wie alle gerudert haben. Das nochmal sicher 30 Sekunden von diesem Clip ist sicher einfach nochmal das Ruder von der Norweger gewesen. Darum immer uns auf den Haaland einigen. Ich tue aber trotzdem die drei Aufstellungen nachher noch schön in einem Artikel aufbereiten, dass wir die haben.
Ich glaube, der Dani findet das ein bisschen langweilig mit dieser Raw. Aber ja, schlussendlich. Ja, viel Spielkurs von der Enciso von Paraguay. Ist natürlich auch nicht lange dabei gewesen, aber ja.
Ein Paraguay, hast du gerade erwähnt. Ein Paraguay gehört auf das Prinzip nicht in ein Turnier aus. Also ein Paraguay, also nein. Hi, sollen die. Also der Paredes hat am 23. vom Paraguay ganze Konkurrenz gemacht in meinem Hassspieler Nummer 1. Also ich weiss, Hass ist ein tiefes Wort.
Ja, und ich weiss, wenn man vom Rodri redet, von der Geschichte, ist dann natürlich Raul Jiménez auch richtig, richtig, richtig hart. Und wenn man dann das einbezieht und schon auch dort in Mexiko schon auch ein bisschen andere Gefühle ausgelöst, bei der Tour halt, ja. Manchmal ist es ein bisschen dramatisch, wie ihr vielleicht vorher gemerkt habt bei Messi, aber ich finde, von dem lebt der Fußball.
Ich finde, ich möchte noch etwas zu Real allgemein sagen, was mir aufgefallen ist, oder mehr in Westeuropa, vor allem in Schweiz, Deutschland, vielleicht England, Skandinavien. Sie sind sehr kritisch mit der FIFA, E-Finger zu Recht. Mit gewissen Entwicklungen, aber eben in 180 Ländern interessiert es gar niemand. Und was vielleicht auch bleibt von dieser WM, ist schon, Fußball lässt sich nicht kaputt machen. Spielfußball, rein Spielfußball. Ich meine, das hat wieder die ganze Welt in Band gezogen. Ich habe ja schon mal erzählt, unsere Tochter, die 0,0 Interesse für Fußball hat, steht um 5 Uhr morgens auf, geht Public Viewing mit einem Pilgrim-Libri von letztes Jahr von Frauen-EM. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich, was ist hier los? Also, eben Leute, die sich sonst nicht für Fußball interessieren und die sich für Fußball interessieren sowieso. Und all die gesagt haben, boykottieren. Also von meinem Umfeld hat es keinen einzigen durchgezogen, weil halt einfach Fußball so gross ist. Und der WM verbinden wir alle mit unseren Jugenderinnerungen. Dani hat vorhin gesagt, die Holländer, die mir nicht so gefallen haben aus Interista. Aber jeder hat doch seine Erinnerungen, Panini-Bildli. Und WM ist zu gross, um es kaputt zu machen. Und nicht mal der Trump und der Infantino, all die Klöne, die da irgendetwas probieren, schaffen es. Also, das ist meine Erkenntnis. Auch ein bisschen Respekt vor der WM. Aber also, es war super gewesen. Natürlich hat es negative Geschichten gegeben. Logisch, aber ich finde schon, es war eine coole WM gewesen.
Jetzt müssen wir nur noch schauen. Und das darf ich nicht zu laut sagen, weil meine Frau ist von dort. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir die Italiener irgendwie wieder reinbringen. Weil
ja,
das hat eben. Das hat schon gefehlt. Ja? Irgendwie. Italien gehört einfach an so ein Turnier an. Aber ja.
Das wäre mal schlau. FIFA würde die Italiener einfach sagen, all die, die mindestens einig sind, Weltmeister waren, sind einfach gesetzt. Man könnte es ja so lösen.
Wow.
Das wäre illegal. Oder viermal Weltmeister.
Das wäre cool.
Also mein Fazit ist, und das ist ja bezüglich, geht das gleiche rein, 64 WM, die wird kommen. Die Angst, die ich ein bisschen hatte mit den 48 Teams, dass du einfach eine richtige Grützenmannschaft unterwegs hast.
Meinst du, das kommt wirklich?
Die wird sicher kommen, weil sie können jetzt anstehen und sagen, wir haben jetzt 48 Teams gemacht. Darunter ist zum Beispiel Italien nicht mal dabei gewesen. Wir haben noch eine afrikanische Mannschaft in Nigeria, die nicht dabei war. Wir haben relativ viele grosse Teams, die nicht dabei sind. Und die kleinen Teams, die jetzt da dabei sind, wie Kongo, Kap Verde, die haben Geschichten geschrieben für das Turnier, ja, die haben gut stimmt, mitgespielt. Ja. Panama ist zwar, glaube ich, zum Schluss das einzige Team gewesen, das kein Goal geschossen hat, aber ich meine, die haben einfach 3 Spiele ganz knapp verloren. Du hast wirklich nur 1-2 Aussetzer gehabt, Curaçao, die einfach im ersten Spiel hat mitspielen wollte. Die haben ja nachher die anderen 2 Spiele auch gut gespielt. Und halt ein bisschen die Enttäuschung, glaube ich, schon in den so die Teams. Die Irak ist, glaube ich, ist nicht so dabei gewesen. Und nochmal irgendein Team, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass sie so schlecht sind. Tunesien. Das sind so die. Aber die wären ja auch sonst dabei, also zumindest Tunesien, die wären ja sowieso dabei, eigentlich immer. Von der Qualität her. Ja, 3 Trainer jetzt bald. Dann. Aber es ist wie so, ich glaube, durch das, sie jetzt können anstehen und sagen, wir haben 48 gemacht, die Angst, die ich hatte, dass da die kleinen Nationen schlecht sind, die ist nicht eingetroffen, die haben mitgespielt, die sind weitergekommen bis in das Achtelfinale. Argentinien, der Vize-Weltmeister am Rand von einer Niederlage gehabt. Ja, ich glaube, durch das wird die 64er WM kommen, das ist so mein Fazit für eine WM. Und ja, ich glaube, die USA, Kanada, Mexiko haben eine super Auszeichnung gemacht. Es war sehr gut organisiert, jetzt von da, von mir, vor Ort aus gesehen. Wirklich selten Probleme gehabt, bis auf gestern, wo ich 2,5 Stunden habe warten, bis ich reinkommen konnte.
2,5 Stunden?
Wow. Ja, weil der Trump halt da war, ist Sicherheitskontrolle verschärft. Aber so grundsätzlich ist das Turnier super organisiert. Du hast Fanzonen gehabt mit guter Stimmung. Vor allem in Kanada und Mexiko, ich glaube, die 2 Länder sind da noch rausgestochen, aber die Stadien sind perfekt für eine WM. Und das ist ein bisschen so, was bei mir noch geblieben ist für eine WM.
Denkt ihr wirklich, dass der Original-Trump war, wo er leicht irritiert gewirkt hat? Er hat so ein bisschen nach einem Double ausgesehen. Wo
er sieht immer so aus.
Neben Infantino auf dem Platz gelaufen ist. Weil so der Aspekt, dass er zuerst irgendwie hinter kugelsicherem Glas den Match hat müssen schauen musste und nachher plötzlich so als Freiwild nachher dort unten, gefolgt wahrscheinlich vom Secret Service, dort richtig Pokal geschlittert ist.
Ich habe ihn schon mal gesehen.
Ausgesehen.
Ich habe ihn schon mal gesehen und er hat genauso ausgesehen, wie er sonst auch ausgesehen hat. Und er hat genauso verwirrt ausgesehen, wie er sonst verwirrt war. Er hat das meiner Meinung nach wahrscheinlich auch sehr schlau gemacht, weil er hat ja gewusst, nach der Club-WM, wo er auf dem Foto war, er will wieder aufs Foto. Und er hat dann schön nach dem Gianni Infantino vorbeigelaufen auf die rechte Seite und der Infantino musste nachlaufen, um ihn noch zu packen. Nein, geh doch weg. Und er ist trotzdem dort geblieben und hat gelacht und klatscht. Das war genau typisch Trump gewesen. Das ist 1-1. Das ist genau sein Auftritt, den er haben wollte. Hat er gehabt. Grossartig.
Also, mir ist das aufgebaut. Also, nach dem Spiel, nach dem Pokalübergabe, ist er auf 10 Meter neben dem Podest gestanden, wo er auch Betreuung von den Spaniern. Klar hat Secret Service auch 4 drumherum und überall Scharfschützen, aber. Ja, es ist schon, wenn irgendeiner von diesen spanischen oder argentinischen Betreuern irgendetwas Böses im Schild hatte, wäre er knapp anherkommen, vielleicht. Aber natürlich, es ist mir aufgefallen. Und das mit den 64 Nationen. Ich meine, erstens ist der Modus fairer, wo dann einfach immer die 2 Besten in der Vierergruppe weiterkommen. Und zweitens habe ich eine Simulation gesehen, wie es wäre, wenn jetzt 64 Nationen dabei wären. Dann habe ich 16 Gruppen gesehen, logischerweise. Aber du hast dann Italien, Dänemark, du hast dann x Nationen, wo Griechenland, wo eigentlich, ja, wo du kannst vorstellen, hast vielleicht noch ein Jamaika, sage ich mal, oder ein China, wo du denkst, okay, Kanonenfutter. Aber allzu krass wäre es im Fall nicht. Und die Gruppen haben sogar noch halbwegs spannend ausgesehen. Ist natürlich extrem 64, aber also warum nicht? Ich meine, da geht es auch noch mal eine Woche länger.
Ja, das ist eben das. Ich glaube, du kannst es aber trotzdem machen. Ich habe die Simulation auch gesehen. Ich meine, du kannst es trotzdem machen, indem du sagst, du setzt gewisse Spiele einfach jetzt wirklich zeitgleich an. Dann hast du die Woche, also es darf nicht noch länger sein. Ich glaube eben, wir können jetzt kurz noch auf die Super League, kurz Mini-Vorschau, wo wir noch zwei Sachen haben, aber also, ich meine, der Dani fängt jetzt mit Luzern am Wochenende an, an Fußball spielen. Das ist eine Woche nach dem WM-Finale. Stell dir vor, es geht noch länger. Also das ist völlig, also schon wild, dass die Super League so früh anfängt, das ist was anderes. Aber das wäre völlig irrsinnig, wenn du noch mal eine Woche länger kannst machen. Eben, man sieht jetzt ja, was mit der Schweiz wäre, wenn sie weitergekommen wären, dann wären da noch zwei, drei Spieler von der Super League einfach noch immer noch an der WM dabei. Es geht nicht. Das heisst, wenn du das machen musst, dann musst du zwei, drei Spiele gleichzeitig ansetzen oder halt noch mehr Anspielzeiten machen. Aber sicher nicht länger.
Gut, weißt du, dass die Nationalspieler ja immer ein bisschen später dazustehen. Das gibt es ja schon lange, das ist ja nicht erst seit gestern so, aber das Problem ist halt einfach, gell, die Mannschaften oder die normalen Spieler, die haben ja schon dann zwei, drei Wochen Ferien im Normalfall, weil sich der Körper sicher schon auch bedankt, wenn man sich dann noch ein bisschen erholen kann. Aber die Vorbereitungen, die gehen ja dann für die neue Saison 5, 6 Wochen, oder? Und wenn du dann halt einfach an so einem Turnier bist, dann trainierst du nie im Leben so wie in einer Vorbereitung. Und wenn du nachher runterfährst, dann meistens gibst du eine Woche Ferien oder vielleicht 10 Tage. Aber das schaffst du ja niemals. Also ich meine, du musst ja schon rein statistisch gesehen, solltest du vielleicht schon 3, 4 Wochen haben, um dann wirklich mal komplett runterfahren, dass du dann das Ganze wieder kannst ein bisschen rebooten. Aber darum bin ich auch, ich meine, ja, ich würde am liebsten 365 Tage oder auch das ganze Jahr, 364, keine Ahnung, 800 Tage in Folge irgendwie Fußball schauen. Aber für den Körper, für die Spieler, die dann die grossen Meisterschaften spielen müssen, oder Club-WM und Europapokal und egal was, tun von der Moon mit der Quali an, ja, ich denke dann schlussendlich halt für viele andere dann schon auch, dann halt auch die Spieler, oder? Und ist es denn gut für die Qualität vom Ganzen, was wir dann schlussendlich kommunizieren können, oder? Das ist halt dann schon, ja, ein bisschen speziell. Ja.
Gut, du hast es richtig gesehen. Heute war, glaube ich, die Auslosung von der nächsten Runde. Also morgen gegen Dynamo Zagreb, also am Dienstag.
Genau, da.
Führungslos. Und dann nächste Runde Färöer oder Litauen. Also das wäre dann vergleichsweise einfach, oder? Also wir reden vom Weg in die Champions League. Aber ja.
Der allgemeine Weg, ja. Wenn man hofft, als Schweizer Sympathisant oder auch von anderen Clubs, dass vielleicht dann irgendwann mal die europäischen Plätze wieder ein bisschen aufgestockt werden. Mhm. Und man sieht, dass Thun gegen Zagreb muss spielen, St. Gallen gegen Benfica, doch ein oder andere Runde sollte überstehen. Also, wir hoffen natürlich alle, aber es wird nicht ganz einfach.
Nein. Sagen wir mal, IB und Basel fehlen jetzt da halt schon. aber ja.
Das ist deine Meinung, Fabio. Das ist eine typisch deine Fußball ist nicht nur Basel und Bern. Ne?
Ja, aber es geht um Europa Cup ziehen.
Ja.
Ja, du gut, der in Zürich, und Europa Cup. Also, die können das gar nicht buchstabieren, Zürich, Europa.
Die haben halt einfach die grösste Stahlkraft, auch gegen aussen, oder? Und macht dann mit einem Gegner, auch wenn man jetzt alles bis ins kleinste Detail kann analysieren kann, dann schon auch ein bisschen etwas mit einem Gegner. Das meine ich jetzt nicht respektierlich, anstatt wenn man Sion zugelost bekommt oder vielleicht IB oder Basel.
Klar.
Oder?
Ja, hundertprozentig. Also, Dynamo Zagreb wird jetzt nicht, wird jetzt sehr gut tun, ist Meister, aber kein Fan von Dynamo Zagreb oder kein Spieler, weil sie, krass, der Schweizer Meister kommt. Wenn nicht aber Basel roh wäre, wo sie wissen, wo die letzten Jahre immer wieder für Europa, im Conference League Halbfinale gestanden ist, Champions League schon für Furore gesorgt hat, oder IB, wo jetzt auch regelmäßig dabei war, dann hast du natürlich schon etwas anderes im Kopf. Dann weißt du gerade, oh, das ist doch nicht so. Das ist dann, aber eben, das kann auch ein Vorteil sein für Thun jetzt zum Beispiel, dass da Zagreb vielleicht eher kommt und sagt, man unterschätzt sie. Das ist, könnte etwas sein, wo Thun gut zu Gesicht steht. So, Fabio, was hast du noch über die Super League ansprechen? Wir machen ja noch eine Super League-Folge.
Wir machen ja dann noch Folge. Mich würde von Daniel noch interessieren, du warst ja zu Thun im Nachwuchsjahr.
Ja.
So, wie hast du das dort miterlebt, in diesem schönen Berner Oberland? Meine, das ist ein Wunder, oder ein Märchen, wie du immer nennen. Und jetzt ja, sehr viele Spieler weg, unter anderem einer zu euch, betonen. Für mich der wichtigste Spieler bei Thun. Aber wie hast du das so ein bisschen miterlebt? Weißt du, wahrscheinlich jetzt auch nicht die Erklärung, wie das möglich ist, wo es ja fast nicht zu erklären ist. Aber wie hast du das miterlebt, vielleicht?
Also, die sind dort. Also, ich bin, als ich dort angekommen bin, habe ich zuerst schon mal Thun erlebt, wie ich sonst auch immer ein bisschen wahrgenommen habe. In erster Linie super Leute, total entspannt. Das hat man irgendwie bis zwei, drei Wochen vor dem Meistertitel im Fall nicht gross bemerkt. Alle haben ganz normal gearbeitet, sind dort gewesen, haben ihre Sachen gemacht. Und die Euphorie ist dann erst so zwei, drei Wochen, oder dass es um etwas Grosses gehen kann, hat man dann erst zwei, drei Wochen vorher gemerkt. Der Umgang miteinander war extrem herzlich und respektvoll gewesen und ja, dass die Mannschaft schon über einen längeren Zeitraum hat können zusammenarbeiten konnte. Dass punktuell die Verstärkungen, die es gegeben hat, dass die wirklich auch in das Gefüge eingegriffen haben. Das war natürlich auch sensationell gewesen. Und ich durfte auch ab und zu dabei sein dort im Trainingsbetrieb. Und einfach der Umgang miteinander, dass man ja, auch viele Sachen nebendran miteinander unternommen hat und natürlich auch vom Fußballerischen geredet hat, aber in erster Linie geschaut hat, dass man es gut hat zusammen. Ich weiss, das klingt jetzt total banal, aber es hat viele gute Freundschaften gegeben neben dem Feld, in der Mannschaft. Man hat sehr viele Sachen unternommen neben der Mannschaft. Der Kit, auf den hat man schon sehr, sehr, oder hat der Mauro schon sehr, sehr gut geschaut. Und ich meine, wenn das schon mal stimmt, ist mega vieles möglich im Fußball. Und natürlich auch die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, dort war sehr unangenehm für die Gegner. Mhm. Und ich meine eben, man hat immer davon geredet, wohin führt das, wohin geht es. Aber ich meine, der hat so viel Match gewonnen. Und dann auch ist dann der Hinterste und der Letzte rausgekommen und hat gesagt, hey, aber es ist so etwas von verdient, auch wie sie Gegner bespielen. Und ja, es war ein Aufbau gewesen von etwas. Und man hat das gespürt.
Also mit Thun kann Meister werden, kann ja Luzern noch Meister werden. Braucht echt noch Goalie vielleicht. Und wenn einer wie der Feiliger oder so als Neuni braucht er vielleicht noch ein bisschen Goalschiess, aber sonst hat er eine gute Mannschaft zusammen, oder?
Ich finde, ja, wir haben eine gute Mannschaft zusammen. Natürlich jetzt auch noch den einen oder anderen gewichtigen Abgang gehabt, aber wir haben ein paar gute Verstärkungen dazu geholt. Und ja, so romantisch gesehen, wenn das Thun schafft, und ich finde sowieso der Schweizer Fußball, hat man jetzt auch übrigens bei der WM wieder gesehen, dass es eigentlich keine kleinen Mannschaften mehr hat und alles sehr nah zusammengerückt ist. Wenn man punktuell performen kann, kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr vieles möglich ist. Allgemein und je länger, immer mehr, auch im internationalen Fußball, habe ich schon das Gefühl.
Ja.
Sven, wer wird Meister? Kann jeder noch schnell seinen Take geben, wer Meister wird? Also.
Wer Meister wird?
Wer mein Schweizer Meister wird?
Ich enthalte mich der Stimme.
Muss ich jetzt, Sven? Ich kann mich vorbereiten.
Sag doch mal, was geht. Wir können eben Super League noch Folge machen, genau, aber sag gleich, du als GC-Fan. Darf ich das sagen? Der Dani sind ja zu einer gleichen Meinung.
Das weiß ich schon, wir verstehen uns trotzdem.
Geht's im FCZ kämpfen wahrscheinlich um Rang 11 mit U12, mit Vaduz. So viel kann man sagen.
Ich glaube, eins von diesen zwei Teams kämpft da unten und das andere nicht. Das ist meine Prognose dazu. Und wir, können ja, wir reden in der Super League-Folge darüber, alles was ich dazu gut meine. Du möchtest jetzt schmackhaft machen auf die nächste Folge, dann, die bald kommt.
Gut. Cool. Dann rappst du ab?
Ja, ich rapp ab. Ich bedanke mich.
Der Dani ist ja DJ. Der Dani kommt eigentlich irgendwie...
Einstieg machen. Nein, danke vielmals, Daniel, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke, dass du die WM mit 20 Minuten begleitet hast.
Sehr gerne, Spaß gemacht. Danke.
Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei Luzern. Und je besser Luzern ist, desto mehr werden wir noch im Kontakt bleiben.
Danke vielmals. Merci, hat Spaß gemacht. Danke.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.